Einige von uns machen gerade mit bei einer Bibelleseaktion, die wir als Gemeinde machen. Wir lesen jeden Tag ein Kapitel Bibel und diese Woche war der Johannesbrief dran. Und ich habe den jetzt die Tage immer mal wieder so am Stück gelesen. Und mir geht es immer so, wenn ich den Johannesbrief lese, dass ich das Gefühl habe, also den einzelnen Vers, den verstehe ich richtig gut. Aber wenn ich dann irgendwie versuche, so eine Struktur, also wenn man mir sagen würde, mal mal die Struktur des Johannesbriefes, dann würde ich wahrscheinlich anfangen, wie ein 16 Monate altes Kind den Stift zu nehmen und irgendwelche Kreise auf dem Papier zu malen. Und wenn ich dann denke, das ist zu viel Blau, dann würde ich irgendwie nochmal Rot nehmen und nochmal so einen Kreis malen und würde sagen, ungefähr das trifft's. Wenn man aber dann das Ding fertig gelesen hat und das ein bisschen sacken lässt und mal rausgeht aus der Strukturfrage und sagt so, ja, was bleibt denn übrig? Dann gibt's so diffuse Gefühle, die übrig bleiben, wenn man das gelesen hat. Und eins davon ist, dass wenn man Johannes jetzt hier auf diese Bühne holen würde und sagen würde, predige mal das, was du hier geschrieben hast, dann würde er sagen, eigentlich geht's um Liebe. Es geht die ganze Zeit irgendwie um Liebe. Und da möchte ich mit euch rein. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 7. Ich habe ursprünglich gedacht, dass ich irgendwie euch durch den ganzen Brief irgendwie durchführe, aber habe mich dann doch dagegen entschieden und gehe jetzt einfach einen Abschnitt, der aber so ein bisschen sowas wie der Höhepunkt dieses Briefes ist, in der Thematik Liebe mit euch durch. Geliebte, lasst uns einander lieben. Ist das schicklich? Also darf man einen Brief an irgendwelche fremden Leute schreiben und zwischendurch dann schreiben, ach ihr Schnuckis, ja, Geliebte irgendwie so, ne? Also es wird vielleicht noch ein bisschen komischer, wenn das hier vorne dann jemand sagt, ne? Lass es mich mal ein bisschen norddeutscher sagen, fühlt euch geliebt. Also vielleicht nicht von mir, aber von Gott. Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Ihr könnt euch vorstellen, wie so ein Satz oder so ein Gedankenkaskade, wie Johannes sie hier entfaltet, wie so etwas mit der Zeit losgelöst von der Bibel einfach nur noch nett klingt. Und darum geht's uns ja nicht, sondern es geht uns darum, dass wir das alles irgendwie Einbindung in das Gesamtding, was ist meine Beziehung mit Gott? Wie sieht das aus? Und wie kann ich das leben? Wie kann das Ausdruck gewinnen? Wie kann ich als Christ in dieser Welt leben? Wie kann Gott mir begegnen? Wie kann Gott die Lücken meines Herzens stopfen? Wie können wir miteinander irgendwie unterwegs sein? Und eingebettet in das Ganze ist das trotzdem natürlich der Hammer. Die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Johannes würde tatsächlich sagen, also wenn ich einen Menschen als Christen erkennen will, dann ist eins der Dinge, die mir richtig wichtig sind, ist, dass ich sehe, dass jemand liebt, dass jemand Liebe lebt. Jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Jetzt ist unsere deutsche Sprache beim Thema Liebe sehr, sehr wenig komplex. Also wir können irgendwie von Liebe reden und wir meinen mit Liebe eigentlich alles. Also ich liebe Österreich und ich liebe meine Frau ist im Ausdruck exakt dasselbe, meint aber hoffentlich etwas doch deutlich Unterschiedliches. Dann gibt's noch so diese Verwirrung in der Sprache bis hinein, dass man Liebe auch für Sachen verwendet, wo man denkt, was hat das damit zu tun? Die Griechen, die eine noch exaktere Sprache haben als wir, die sind ganz, also Deutsch zu lernen ist schon ein Albtraum für Ausländer, aber Griechisch zu lernen ist irgendwie die Mutter aller Albträume. Beim Thema Liebe sind die Griechen aber nicht so eingleisig wie wir, obwohl das eine sehr ausgefeilte Sprache ist. Sondern beim Thema Liebe haben die Griechen verschiedene Begriffe. Und hier in diesem Zusammenhang geht es um eine Eine Liebe, die überfließt. Eine Liebe, die sich verschenkt. Eine Liebe, die von sich weggeht. Es gibt ja ein Lieben, das ist, ne, also wenn ich sage, ich liebe meine Frau, dann ist das nicht einfach nur so eine, ich tue ja was zu 100% und meine Frau kann damit machen, was sie will, sondern in unserem Fall ist das ja irgendwie was, so auch so ein Geben und Nehmen. Also ich liebe meine Frau und meine Frau liebt mich und die meiste Zeit auch gleichzeitig. Aber das, was hier beschrieben ist, ist eine gebende, schenkende Liebe. Also wenn zum Beispiel Leonie sagt, ich gehe dahin und möchte diesen Kindern irgendwie was von Gottes Liebe geben, dann ist das erstmal ein Entschluss, der von ihrer Seite ist, den die Kinder nicht beeinflusst haben. Wenn sie dann erstmal da ist, dann wird sie merken, dass viel mehr zurückkommt, als sie denkt, was sie je kriegen könnte. Aber erstmal ist es ein Entschluss zu sagen, ich mache mich auf den Weg, ich gebe was und ob etwas zurückkommt, ist gar nicht so wichtig. Und von dieser Liebe ist hier die Rede. Diese schenkende Liebe, die ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Diese Kumpelliebe, dieses du gibst mir was, ich gebe dir was, wäre sprachlich was anderes. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Dieser Satz, Gott ist Liebe, ist in diesem dicken Buch einzigartig in der Zuspitzung der Aussage. Was wir in der Bibel verhältnismäßig viel finden, ist, dass Gott sagt, ich habe Namen. Also diejenigen von euch, die schon mal sich ein bisschen mit dem muslimischen Glauben beschäftigt haben, die wissen, dass es 99 Namen Allahs gibt und dass es den 100. Namen gibt, den keiner kennt, außer Allah allein. Das haben die Muslime gelernt von den Juden. Also von denen wir auch gelernt haben, wie das mit Gott ist. Nämlich, dass Gott verhältnismäßig häufig sagt, wer er ist. Und dann sagt er so Sachen wie, ich bin der Herr, dein Arzt. Oder ich bin dein Retter, ich bin dein Durchbrecher, ich bin und so weiter und so fort. Also sowas steht in der Bibel verhältnismäßig häufig mal drin. Und das ist ja nochmal ein bisschen was anderes, als zu sagen, ich bin Gott und ich heile. Es ist ja ein bisschen was anderes zu sagen, ich bin Gott und heile, oder zu sagen, ich bin Gott, dein Arzt. Das geht ja schon ein bisschen weiter. Also wenn ich jemanden verbinde, dann verbinde ich zwar jemanden, aber es macht doch einen Unterschied, ob ich das tue oder jemand, der Arzt ist. Und genauso ist es natürlich auch bei Gott, dass indem er sagt, das bin ich, der das tut und das, also der, ich sag mal, diese Tätigkeit dir gegenüber ausübt und diese und diese und diese, sagt er ja was über sein eigenes Wesen. Aber nur an dieser Stelle, nur hier, heißt es nicht, ich bin deine Liebe oder ich bin der Gott, der dich liebt, sondern Gott ist Liebe. Nur hier gibt es diese zugespitzte Formulierung. Das ist der Hammer. Nirgendwo sagt Gott, heißt es, Gott ist Gerechtigkeit oder Gott ist Gnade oder irgendwie sowas. Sondern es geht immer darum, dass er das für uns geworden ist, dass er das für uns ist. Das wird verhältnismäßig viel formuliert. Aber dass er das in seinem innersten Wesen ist, dass er das einfach ist, wird nur formuliert im Zusammenhang mit Liebe. Und Das ist der Hammer. Wir haben uns ja irgendwie in unserer Kultur daran gewöhnt, vom lieben Gott zu reden. Aber wenn wir eine Zeitreise machen könnten in die Vergangenheit und uns angucken, wie denn wo, zu welcher Zeit über Gott geredet wurde, dann merken wir, in der Vergangenheit wäre niemand auf die Idee gekommen, vom lieben Gott zu reden. Also Gott war alles. Gott hatte alle möglichen Eigenschaften oder die Götter oder die Gottheiten oder wie auch immer. Aber was Jesus gemacht hat und was dann seine Jünger aufnehmen und was sie ausformulieren, was Jesus auch schon ausformuliert hat, zu sagen, ich rede von dem Gott, der Liebe ist. Das ist ein wirklich anderer Blick auf Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Wenn wir über Liebe lernen reden, dann würde Johannes sagen, das Erste ist, ich sag dir mal, wer Gott ist. Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Und das möchte ich, dass du das tief in deinem Herzen begreifst. Und dann kommt er sofort und sagt, und weil er Liebe ist, und weil er Liebe ist, möchte ich, dass du Liebe lebst, dass wir uns einander lieben, dass wir, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, dass wir lieben, dass wir Liebe Ausdruck verleihen, immer wieder neu, immer wieder. Und in Vers 7 heißt es eben, Geliebte, lasst uns einander lieben. Auch das ist etwas, da muss man sich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen, wenn wir mit dem Mikrofon auf die Straße gehen würden und sagen würden, na, wie ist das mit Christen und Lieben und so, ne? Dann würden die Leute draußen sagen, wir müssen jeden lieben, irgendwie so. Das sagt die Bibel nicht an erster Stelle, sondern der erste Schritt der Bibel, der erste Schritt, den Jesus auch setzt, ist, ich will, dass ihr euch einander liebt. Da ist erstmal mein Herzschlag. Ich will, dass ihr euch einander liebt. Ich will, dass ihr untereinander Liebe lebt und dass das immer wieder Ausdruck findet in jeder nur denkbaren Art und Weise. Das Wort, was hier steht, lasst uns einander lieben. Dieses Wörtchen einander ist, wenn man das durchs Neue Testament durchgeht, ein richtiges Seelsorgekonzept. Also wir leben ja in einer Kultur, wo es irgendwelche Profis gibt, Psychotherapeuten und Pastoren und was weiß ich, ne, so die Helfer-Profis. Und dann gibt es irgendwie die Hilfe brauchen. Und denen muss man irgendwie helfen, irgendwie so. Das neutestamentliche Konzept ist erst einmal ein ganz anderes. Das neutestamentliche Konzept ist das Konzept des Einanders. Du gibst mir was, ich gebe dir was. Wir lieben einander. Wir helfen einander. Wir dienen einander. Wir lehren einander. Das sind alles Formulierungen, die im Neuen Testament vorkommen. Es gibt dann auch so etwas wie Lehrer. Es gibt so etwas wie den Dienst des Dienens. Es gibt so etwas wie Leiter. Es gibt diese Formulierungen, aber das Grundkonzept, was durch das ganze Neue Testament durchgeht, ist, dass wir einander lieben, einander lehren, einander und so weiter. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes, Vers 9, zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Wenn man Johannes fragen würde und sagen würde, hey, du sagst, dass Gott Liebe ist, zeig mir das, dann würde Johannes sagen, ey, Jesus ist gekommen. Er ist gekommen und er ist für uns gestorben. Das ist ja in unserer Kultur ziemlich tief verankert durch Weihnachten und Ostern. Das ist nicht von ungefähr, dass diese beiden Feste in der christlichen Kultur so eine herausgehobene Stellung behalten haben. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, Vers 10, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, als eine Sühnung für unsere Sünden. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat. Lieben lernen war in meiner eigenen Geschichte ganz tief damit verknüpft, dass ich damit leben musste, zu sagen, ich habe eine Limitierung in meinem Herzen, und in meinem Fall war die verhältnismäßig ausgeprägt. Ich habe eine Limitierung in meinem Herzen, aber es geht nicht darum in erster Linie, dass ich an dieser Limitierung arbeite, sondern in erster Linie geht es erstmal darum zu erkennen, was Gott für mich getan hat, wie sehr seine Liebe für mich da ist. Und das ist ja das Merkwürdige, dass das funktioniert. Das funktioniert schon zwischenmenschlich gar nicht so schlecht. Also wenn man jemanden liebt und liebt und liebt, dann kann der manchmal gar nicht anders, als irgendwie auch sowas wie Liebe zu entwickeln. Bei Gott ist das noch ein bisschen extremer. In dem Maße, wie Gottes Liebe mein Herz erreicht, oder es gibt so eine schöne Formulierung, die immer mal wieder in Predigten verwendet wird von Kollegen, die reden dann so von der herzerweichenden Liebe Gottes. Ja, das hat sowas, ne? Irgendwie so mein hartes Herz wird von der Liebe Gottes geknetet, ne? Das wird so langsam so aufgeweicht, ne? So dieser harte Boden meines Herzens und so, ne? Und ich kann mit diesen Bildern total viel anfangen. Weil es mein Leben ganz gut beschreibt. Weil es die Problematik meines Herzens ganz gut beschreibt. Anderen geht's ja anders. Andere starten an einer Stelle, wo ich nach 30 Jahren Christsein noch nicht angelangt bin. Und dann ist es vielleicht weniger das Bild des Durchweichens, sondern des weiteren Wachsens oder irgendwie sowas. Aber Johannes würde sagen, hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Johannes würde erstmal sagen, ey, entspann dich. Das erste ist, du musst wissen, dass du geliebt bist. Du musst wissen, dass du geliebt bist, dass du geliebt bist, dass du geliebt bist. Du musst es wissen. Und das Lustige ist, dass es immer wieder Geschichten gibt, ich kenne die in meinem eigenen Leben, aber einige von euch würden Ähnliches erzählen können, dass es immer wieder Geschichten gibt, wo man sagen muss, na, ich dachte, ich wüsste, dass Gott mich liebt. Und dann ist das und das passiert. Dann ist die und die Situation gewesen. Dann habe ich das und das irgendwie, ich habe da und da gesessen, ich habe da und da gestanden. Und auf einmal habe ich begriffen, dass Gott mich liebt. Das erleben viele von uns. Und wenn wir dann denken, wir haben's, dann kann ich dir nur sagen, nee, es gibt nochmal eine Stufe mehr. Und es gibt nochmal eine Stufe mehr. Ich ahne das so ein bisschen, wenn ich Johannes lese, dass der mir irgendwie noch ein paar ordentliche Schritte voraus ist. Und ich weiß, dass ich noch lange nicht beim Ziel bei dem bin, zu sagen, ich fühle mich von Gott geliebt. Ich weiß mich von Gott geliebt. Vers 11. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Ich gehe mal in den mittleren Satz. Niemand hat Gott jemals gesehen. Das ist auch tatsächlich so. Also dieses Niemand muss man so ein bisschen einschränken. Es gibt schon ein paar, die ganz erstaunliche Erfahrungen gemacht haben. Aber bleiben wir mal bei Niemand. Niemand hat Gott jemals gesehen. Hier unter uns, ne, wenn wir jetzt sagen würden, na, wie sieht er denn aus? Dann müssten wir ein bisschen mit den Schultern zucken. Wenn wir jetzt sagen, also jetzt sag mal genau und irgendwie sowas. Ne, nimm mich mal irgendwo hin und zeig mir mal Gott. Dann müsste ich sagen, nee. Aber, würde Johannes sagen, aber was ich dir zeigen kann, ist, wie Gott Menschen liebesfähig gemacht hat. Das kann ich dir zeigen. Und deswegen steht das hier mittendrin in diesem Absatz. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Johannes würde sagen, das, was ihr miteinander lebt, ist ja schon so viel Gott, das ist ja wie, als wenn man ihn sehen könnte. Das hat Johannes sich nicht ausgedacht, das hat er von Jesus. Wir dürfen bei Jesus klauen, was gute Gedanken angeht. Das ist normal. An der Liebe untereinander wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid, sagt Jesus. Johannes saugt sich das hier nicht aus den Fingern, sondern es ist eine Mischung von dem, was er von seinem Meister, von Jesus gehört hat und dem, was er in real existierender Gemeindearbeit erlebt. Später, als uralter Mann, wird Johannes einen Brief schreiben und er wird ihn an 7 Gemeinden schreiben, weil diese 7 Gemeinden ihn als ihren geistlichen Leiter sehen. Ich bin zuständig hier im norddeutschen Raum für 12 Gemeinden, kriege immer deren Protokolle und deren Nöte und Sorgen und Freuden irgendwie so in mein E-Mail-Postfach. Und ich sage euch, es gibt nichts Menschliches, was der Gemeinde Jesu fremd ist. Nichts. Johannes wird das nicht anders ergangen sein. Johannes hat es dann auch noch mit Gemeinden in der ersten Generation zu tun. Die sind sowieso immer noch mal ein bisschen lustiger als die in der 5. Generation oder in unserem Fall in der, ich weiß nicht, wievielten Generation. Und er sagt, wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Der weiß, wovon er redet. Das ist nicht Theorie. Das ist nicht Theorie. Und wir brauchen das manchmal, dass wir an dem, wie wir Liebe untereinander leben, dass das uns hilft, dass uns das unterstützt, in dem zu wissen, da ist ein Gott dahinter, der das alles trägt. Und tatsächlich, Vers 11 sagt, wir sind schuldig, einander zu lieben. Das ist so. Wir sind schuldig, einander zu lieben. Ich mache mich nicht auf, liebesfähiger zu werden, weil das so nett ist, sondern ich mache mich auf, liebesfähiger zu werden, weil ich Gott ähnlicher werden will. Und weil es etwas in mir gibt, das liebt Gott. Also es gibt so ein paar andere Aspekte von mir Gott gegenüber. Ne? Es gibt schon so ein Ding der Dankbarkeit, es gibt auch so ein Ding der Ehrfurcht, dass ich irgendwie denke, och, der ist ein bisschen größer als ich und es macht schon Sinn, seine Wege zu gehen und so. Ne? Aber es gibt auch eine Ecke, und das ist hoffentlich die, die bei mir am größten ist, zu sagen so, ich liebe Gott. Ich finde ihn fantastisch. Es gibt etwas in mir, das hat sich losgelöst und das will Gott einfach ehren, folgen, ihm Gutes tun, schlicht und ergreifend, weil er es wert ist. Schlicht und ergreifend, weil er der ist, der er ist. Wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Deswegen mache ich mich auf den Weg und sage, ich will da besser drin werden. Ich will besser darin werden, zu lieben. Und die spannende Frage für jeden von uns ist, was ist deine Baustelle? Und das kann man jetzt ganz unterschiedlich angehen. Man kann sich fragen, wo ist deine größte Herausforderung? Also in meinem Fall könnte ich das sofort benennen. Man könnte das auch ein bisschen softer angehen und könnte sagen, was sind so die zwei Menschen, mit denen du am meisten zu tun hast? Leb das dort. Man könnte so einen Mittelweg gehen und könnte sagen, okay, an welcher Stelle bin ich verhältnismäßig viel irgendwie und hier will ich jetzt Liebe leben. Für die meisten von uns wird das der Beruf sein. Also für Schüler die Schule, für Studenten die Uni. Sind Studenten so viel in der Uni? Egal. Also ne, für die Erwachsenen unter uns, für die meisten der Arbeitsplatz. Lass mich mal mich auf den Arbeitsplatz konzentrieren. Hast du dir jemals die Frage gestellt, wie du mehr lieben kannst an deinem Arbeitsplatz? Das ist eine gute Frage. Das ist eine wirklich gute Frage. Und jetzt kannst du natürlich dich umdrehen zu den Lehrern und Erziehern und kannst sagen, ja klar, das ist euer Job, ne? Die lieben Kleinen zu lieben. Ne? Glaub mir, die wissen das in aller Regel. Deswegen sind so viele von denen so sympathische Leute außerhalb der Arbeitszeit. Aber das gilt für jeden Teil. Für jeden von uns gilt das an seinem Beruf. Streckst du dich danach aus, mehr zu lieben? Und einige von uns starten da sehr, sehr, sehr niedriges Level. Aber wo du startest, interessiert Gott eigentlich gar nicht so sehr, sondern er will, dass du das nächste Level erreichst, egal wie das bei dir aussieht. Du solltest ein Fernziel haben zu sagen, ich möchte, wenn ich pensioniert werde, möchte ich der sein, der in unserem Betrieb am meisten liebt. Das sollte das Ziel sein. Und ich weiß, dass für einige von uns da die Latte wirklich hoch hängt. Und nicht, weil das irgendwie zu tun ist, sondern jetzt gebe ich dir nochmal einen Anreiz, von dem ich zutiefst überzeugt bin, weil ich es erlebt habe, dass es richtig ist. Glaub mir, du fühlst dich in dir selbst wohler, wenn du liebst. Du kommst mit dir besser selber zurecht. Die Gesellschaft vermittelt dir häufig, man muss sich irgendwie durchsetzen und also lieben muss ja auch nicht unbedingt das Gegenteil von durchsetzen sein. Du musst deinen Platz verteidigen und du musst zusehen, dass du und was weiß ich und so. Aber das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Du fühlst dich in dir viel wohler, wenn du liebst. Und das Fatale ist, dass manche von uns besser gestartet sind, als sie 20 Jahre später da stehen. Und dann sind das so diese griesgrämigen Leute, die irgendwie so ihre Arbeit abspulen und wehe, man funktioniert nicht als Gegenüber. Jesus würde sagen, nee, das geht nicht, das geht nicht. Ich will, dass egal wo du heute stehst, ich will, dass du darin besser wirst zu lieben. Ich will, dass jemand, der an deinen Schreibtisch kommt, sich geliebt fühlt. Und wenn du es bisher noch nie versucht hast mit einem freundlichen Wort, jetzt ist die Woche. Und wenn du bisher gut bist mit freundlichen Worten, du findest noch bessere Begriffe. Du findest noch mehr Ausdruck. Jeder von uns kann lernen, mehr zu lieben. Und ich glaube, dass viele von uns sich danach ausstrecken in ihrem Privatleben, dass wir zumindest, was unseren Partner angeht und wo Kinder sind oder so, dass wir das irgendwie versuchen, auf die Reihe zu kriegen. Und dann gibt es so ein paar Themen, die sind so innere Streichthemen, wo wir sagen, also ob ich diesen Menschen jemals lieben kann, weiß ich nicht. Gott würde sagen, doch, das geht. Aber ich glaube, für die meisten von uns ist es am realistischsten zu sagen, es gibt so dieses Mittelfeld, wenn du da mal richtig Gas gibst. Frag doch mal Gott, wie sieht das aus, in meinem Arbeitsleben mehr zu lieben? Was ist für mich von deiner Seite aus, Gott, der nächste Schritt? Was will ich ausbauen? Welchen Schritt will ich noch tun? Wir haben gesehen und bezeugen, Vers 14, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Vorsichtshalber schreibt das hier nochmal. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Willst du ein bisschen mehr Gott an deinem Arbeitsplatz haben? Dann brauchst du ein bisschen mehr Liebe. Also passiv und aktiv. Ich glaube, dass es eines der ganz großen Themen ist, an denen wir arbeiten müssen, dass wir nicht unser Arbeitsleben irgendwie so halb abkoppeln von unserem Christsein und das reduzieren auf so ein paar ethische Grundthemen. Ich bescheiße keinen, ich belüge keinen. Gibt es irgendwie noch was? Weiß ich nicht. Also so, ne? Also man kann ja so sein Christsein auf so ein paar ethische, also dann ist dann irgendwann die Rede von christlichen Werten, die gelebt werden. Da kraust sich bei mir immer so ein bisschen das Nackenhaar. Weil es nicht darum geht, dass wir irgendwelche christlichen Werte leben, sondern Gott würde sagen, ich will, dass du liebst. Ich will, dass du liebst. Gott will an deinem Arbeitsplatz sein und das will er durch dich. Ich bete. Jesus, jetzt möchte ich dich bitten, dass das, was den einzelnen Leuten hier vor Augen steht, die Thematiken, die so den Alltag durchziehen. Ich möchte dich bitten, dass du wie ein Stachel im Fleisch sie da nicht ruhen lässt, sondern dass sie an dieser Stelle sich ausstrecken nach dir. Herr, ich möchte dich für mich selber bitten, dass du mir hilfst, dass ich besser darin werde, Menschen zu lieben. Ein besserer Ausdruck dessen zu sein, dass du mich liebst. Und ich möchte das für jeden hier bitten, der hier sitzt, dass du uns vor Augen malst, uns erklärst, uns zeigst und ermutigst, was das heißt, wie das aussieht, wie das gehen kann, Liebe mehr Ausdruck zu geben. Ich möchte dich bitten, dass du uns die Lust ins Herz gibst, hier an dieser Stelle Ausdauer zu entwickeln und nicht nur einfach was für die nächsten 2 Tage zu tun, sondern zu leben. Und ich danke dir, dass wir beim Thema Liebe mit dir einen an unserer Seite haben, der Experte durch und durch ist. Ich danke dir, dass wir nie mehr geben müssen als das, was du uns gibst. Und dass du noch so viel mehr gibst. Jesus, wir vertrauen dir unser Herz an. Unser hartes Herz oder unser verzagtes Herz oder unser kleines Herz. Und wir bitten dich, mach es groß und mach es heiß. Lass es überfließen vor Liebe. Nimm uns auf einen Weg mit, in dem wir liebesfähiger werden, Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt. Amen.